Ich lese aus dem kleinen Prophetenbuch des Propheten Zephania. Sucht den Herrn, all ihr Demütigen oder Elenden im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, damit ihr Zuflucht findet am Tag des Zorns des Herrn. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird ruhen in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Ja, mit diesen herrlichen prophetischen Worten darf ich euch herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Wir versammeln uns zum Namen Gottes, zum Namen Jesu Christi. Er ist der Grund, warum wir zusammenkommen, und er soll der einzige Grund sein. Und wir freuen uns an diesen herrlichen Worten, die vorausschauend sagen, einerseits, wie es sein wird einmal, wenn Israel sich von ganzem Herzen bekehrt zu dem Herrn, aber andererseits auch uns schon zeigen, was für uns Realität ist, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass er unser Retter ist, dass er unter uns wohnt und dass er sich freut, dass er mit großer Liebe seine Kinder betrachtet. Darüber wollen wir uns herzlich freuen und ihm auch singen zu seiner Ehre. Gott allein ist würdig, angebetet zu werden. Viele möchten das für sich nehmen in dieser Welt, die Anbetung, die Bewunderung. Gott allein ist würdig. Ich möchte zum Anfang beten und dann singen wir zwei Lieder. Ja, unser Gott und Herr Jesus Christus, du menschgewordener Sohn Gottes, dich wollen wir anbeten auch an diesem Sonntag, wie an jedem Tag in unserem Leben. Herr, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Auch wenn wir dich nicht sehen mit unseren physischen Augen, du bist gegenwärtig, du siehst jede Regung unserer Herzen, unserer Gedanken und du bist unter uns als liebender, treuer, guter Hirte, der uns ja führen und leiten will, der uns Zuversicht geben will, auch für die kommende Zeit, für alle Situationen unseres Lebens. Herr, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen und ja, sei du jetzt mit uns, sprich du durch dein Wort zu uns, Herr. Dein Wort ist Leben, ist Kraft. Wir danken dir, dass wir es haben dürfen. Amen. Lasst uns doch singen. Zuerst das Lied 129, Ich komme zu dir. Von ganzem Herzen wollen wir das singen. Und dann zu seiner Ehre. Das Lied 211 als zweites, O du Lamm Gottes. Wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir noch zwei Lieder singen. 119, Ich brauche Jesus. Und dann auch wieder ein Lied zum Lob unseres Herrn, dieses herrliche Lied, Herrscher der Ewigkeit. Ja, wir dürfen ja heute weiterhören aus dem 11. Kapitel vom Propheten Daniel. Das ist vielleicht das Kapitel in der Bibel, wo uns sehr deutlich oder fast am deutlichsten den Beweis vor Augen führt, wie Gott seinen Plan, seinen Ratschluss Detail, bis ins kleinste Detail ausführen wird. Wenn wir denken, dass die ersten 35 Verse detaillierte Prophetie war zur Zeit von Daniel und sich kurz danach alles ganz genau so erfüllt hat, bis eben zum Vers 35 und dann ab Vers 36 geht es weiter mit detaillierter Prophetie, von der wir wissen, dass sie kurz vor der Erfüllung steht. Es hat sich noch nicht erfüllt, der letzte Teil, aber wir stehen kurz davor und das wird sich genauso erfüllen wie alle anderen Aussagen am Anfang im ersten Teil dieses Kapitels. Wie es vorausgesagt, wie auch viele andere Stellen es voraussagen über die Endzeit, über das Ende der Endzeit, in der wir leben. Und wir haben auch letzten Sonntag davon gehört, es wird dem Feind Gottes nicht gelingen, seinen Plan zu durchkreuzen. Auch wenn das jetzt im Moment intensiv versucht wird. Satan steht hinter all diesen Geschehnissen in der Welt. Und alle fürchten sich vor einem atomaren Weltkrieg. Es wird nicht stattfinden. Es wird dem Satan nicht gelingen, was er gerne möchte, diese Welt völlig auszulöschen. Nein, er würde alle Pläne Gottes durchkreuzen. Darum dürfen wir uns freuen und wissen, der Plan unseres Gottes wird bis ins kleinste Detail umgesetzt. Wie ermutigend ist das? Darum ist es auch so gut, eben das prophetische Wort zu hören, jetzt auch heute wieder dann von Yves aus Daniel 11. Gott wird der Handelnde sein. Und sein Tag, der Tag des Herrn, das ist dieser wichtige Begriff in der Bibel, ist kurz vor dem Anbruch. Und der kleine Prophet Zephania, er war ein Zeitgenosse von Jeremia, also kurz vor dem schweren Gericht über Israel, über Juda, hat er gewirkt. Und er hat so viel vom Tag des Herrn gesprochen. Und da möchte ich noch einen Vers vorlesen. Zephania 3, Vers 8. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Denn mein Ratschluss ist es, Heidenvölker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über sie meinen Grimm auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt oder gerichtet werden. Das scheint uns so losgelöst, ein sehr hartes Wort. Aber es entspricht der Realität, dass Gott seit vielen, vielen Jahren das Volk Israel gewarnt hat und gerufen hat und wieder gerufen zur Umkehr. Und genau dasselbe tut er ja heute. Durch sein Wort ruft er die Menschen und er sagt ihnen, es wird kommen. Das Gericht, Gott muss die Verdorbenheit, die Rebellion dieser Welt, die ihm ins Gesicht schlägt bei jeder Gelegenheit, er wird es richten. Aber er wird nicht müde zu warnen und zu rufen zur Umkehr. Und übrigens, Gott hat schon einmal vor den Augen dieser Welt gezeigt, wie es ist, wenn sich sein Zorn ergießt über den Stolz und die Rebellion des Menschen gegen ihn, über die Sünde. Wann könnte das gewesen sein? Vor den Augen der Welt hat er es gezeigt. Am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha hat Christus, der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, den Zorn Gottes, der für alle Sünde bestimmt ist, auf sich genommen, an deiner und an meiner Stelle. Dort wird es sichtbar. Und darum dürfen wir uns so freuen, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir das Leben aus Gott in uns haben dürfen, durch den einfachen kindlichen Glauben an Jesus Christus. Dürfen wir uns so freuen, dass wir nicht mehr unter den Zorn Gottes kommen. Das bezeugt die Bibel an vielen Stellen. Und darum ruft Gott auch heute noch, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben wollen. Auch am Samstag, wenn wir Menschen begegnen und ihnen, mit ihnen über den Glauben reden möchten, ihnen Schriften weitergeben. Dass der Kern davon ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Tag des Herrn kommt und er ist sehr nahe. Beten wir, dass Menschen offene Herzen haben. Viele sind verunsichert, das ist kein Wunder in der Welt, in der wir leben, dass sie offene Herzen haben und Gott und am richtigen Ort suchen. Viele suchen an allen möglichen falschen Orten, bei eigener Kraft. Die guten Menschen tun sich zusammen. Es wird nichts nützen. Gott ist der Handelnde. Dafür wollen wir beten, dass wir auf Menschen treffen, die wirklich Gott suchen. Ja, wir singen noch zwei Lieder und anschließend wäre dann die Sonntagsschule und Unterricht. Und dann dürfen wir die Predigt von Yves hören. Wir wollen singen, wo nehmen wir die Kraft her? Wo ist unsere Kraft verborgen? Im Kreuz Jesu Christi. Das Lied 140 und dann noch das Lied 104. Herr, mach mich ganz still.
Ja, wir wollen nochmal still werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir vielmals fürs Zusammensein am heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist in der Mitte der Gemeinde, wie es in der Offenbarung 1 steht, dass du in der Mitte deiner Gemeinde wandeln tust. Ja, wie wunderbar ist es zu wissen, dass du da bist. Danke auch für die Bestimmung, die du der Gemeinde gegeben hast, auch als Leuchter dich sichtbar zu machen und ja, hilf uns, dass wir einfach auch in dem Sinne dürfen da auch wachsen. Wir danken dir auch für die Worte, die wir schon haben dürfen hören heute Morgen aus dem Zephania. Danke vielmals auch gerade für den Aufruf, der darin vorkommt, dich zu suchen. Und dazu soll als prophetische Wort dienen, das Wissen um das, was passieren wird. Auch wenn man im Rückblick sieht, wie sich die Prophetie erfüllt hat, dass das uns dazu führt, dass wir dich suchen, dass wir ja, dass wir dein Wort auch noch besser verstehen wollen. Hilf uns, dass wir heute Morgen auch wieder staunen können, wie präzise, dass sich dein Wort erfüllt hat, dass es unsere Herzen stärken darf, uns auch Zuversicht schenken auf das, was noch kommen wird, dass sich jedes von deinen Worten auch in Zukunft erfüllen wird. Und so bitten wir um dein Segen, auch für den Morgen, dass dein Wort auch treffen und ausrichten darf. Amen. Ja, wir stehen in dieser letzten Prophetie von Daniel. Er hat sie als alter Mann erhalten, weit über 80 Jahre alt. Und wir haben angeschaut, warum ausgerechnet Daniel diese Prophetie erhalten hat. Er hatte sein Herz darauf ausgerichtet, Gottes Wort zu verstehen. Und er ging aufgrund des Wortes Gottes ins Gebet. Er gestand auch seine eigene Schwachheit ein. Und darum wird Daniel von Gott, du viel geliebter Mann, genannt. Und solchen Menschen offenbart Gott seine Pläne. Ja, was war das Thema dieser letzten Prophetie? Ich möchte uns noch einmal Daniel 10, Vers 14 in Erinnerung rufen. Daniel 10, Vers 14 möchte ich als erste Stelle lesen. Da spricht der Engel zu Daniel: So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Also zwei Dinge stechen hier hervor. Erstens, es geht um Daniels Volk, also um Israel. Und zweitens, es geht um das Ende der Tage. Daniel 11 zeigt eine prophetische Übersicht der Ereignisse rund um Israel, die primär mit den Königen des Nordens und des Südens von Israel aus gesehen zu tun haben. Es geht um ihren Einfluss auf Israel in der Geschichte und auch in der Zukunft. Wir haben dann gesehen, dass sich die ersten 34 Verse dieser Prophetie auf die Vergangenheit beziehen, also etwa 60% der Vision. Aber trotzdem geht es um die Zeit des Endes. um das Ende der Tage. Ich habe mich gefragt, warum das so ist, möchte das noch einmal repetieren. Erstens bilden die Konflikte, die wir in Daniel 11 sehen, eine Vorschattung auf die letzten Kämpfe zwischen den Reichen im Norden und im Süden und auch den Einfluss, den das auf Israel haben wird. Zweitens, das werden wir vor allem heute sehen, war Antiochus Epiphanes, den wir heute kennenlernen, auch ein Typus für den Antichristen der letzten Tage. Und drittens erkennen wir die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Ausleger haben rund 150 erfüllte Prophetien allein in den Versen 2 bis 35 gefunden. Und das gibt uns eine große Sicherheit, dass sich auch jedes Wort Gottes über die Zukunft erfüllen wird, so wahr Gott lebt. Sogar Bibelkritiker anerkennen, dass sich diese Verse erfüllt haben. Sie ziehen einfach den falschen Schluss. Sie behaupten, dass das Buch Daniel erst zur Zeit der Makkabäer, 300 Jahre später, geschrieben wurde. Weil es kann für sie nicht sein, dass unser Gott die Geschichte im Voraus kennt. Aber er kennt sie im Voraus. Dann möchte ich kurz die Gliederung wiederholen dieses Abschnittes dieser letzten Prophetie. Die Verse 2 bis 35 beinhalten einen Überblick von Daniels Zeit bis zu Antiochus Epiphanes. Man könnte ihn den alttestamentlichen Antichristen bezeichnen. Und dann kommt ein Zeitsprung. Ab Vers 36 geht es um die Herrschaft des neutestamentlichen Antichristen und um die letzten Kämpfe zwischen den Königen des Nordens und des Südens. Und dies wird dazu führen, was in Kapitel 12, Vers 1 bis 3 steht, nämlich zur Errettung Israels in der Drangsal. Und die letzten Verse der Prophetie zeigen die zeitlichen Fristen der letzten Ereignisse. Also wir haben hier einen geschichtlichen Bogen von der Zeit Daniels bis zur endgültigen Errettung Israels. Bevor wir weiterfahren, möchte ich uns weitergeben, was ich auch letztes Mal bereits gesagt habe. Wir wollen uns nicht zu sehr darauf fokussieren, uns jedes historische Detail zu merken. Wir wollen uns einfach darüber freuen, wie genau unser Gott die Geschichte im Voraus kennt. Wir wollen uns freuen, wie zuverlässig und wie einzigartig Gottes Wort ist. Und die Bibel ist die einzig zuverlässige Quelle auch für die Zukunft. Das wollen wir mitnehmen. Wir haben die ersten 20 Verse angeschaut. In den Versen 2 bis 4 haben wir den Wechsel von der persischen zur griechischen Weltmacht gesehen. Aber auch wie sich das griechische Reich sofort wieder in vier Teile aufgeteilt hat. Und dann haben wir in den Versen 5 bis 20 Kämpfe zwischen den Königen des Südens, gemeint ist Ägypten, und den Königen des Nordens, gemeint ist Syrien, gesehen. Syrien war damals viel größer, es umfasste auch Teile von Irak, Iran und anderer Staaten. Und wir haben gesehen, dass es sich um real existierende Könige handelte. 7 in Syrien, 5 in Ägypten. Und die Geschichtsschreibung bestätigt ihre Existenz, aber auch die Kriege, die in Daniel 11 erwähnt werden. Sie werden die syrischen Kriege genannt. Aber aus Gottes Sicht war etwas ganz anderes wichtig. Im Zentrum dieser beiden Großmächte, im Schnittpunkt, da lag Israel. Und Israel erlebte diese Auseinandersetzungen hautnah mit und es litt sehr darunter. Und diese Kriegszeit mit Israel in der Mitte dieser beiden Staaten dauerte mehr als 150 Jahre. Israel war zuerst unter der Herrschaft Ägyptens und ab 198 vor Christus war es unter der Herrschaft der Syrer. Und für Israel war Daniel 11 ein wichtiges Kapitel, weil es zur Zeit dieser Kämpfe kein neues, geoffenbartes Wort Gottes mehr gab. Aber in Daniel 11 fanden gottesfürchtige Juden Hinweise, was geschehen wird. Und sie fanden Mut für den Widerstand, wie wir auch heute sehen werden. Wir wollen nun in den Text einsteigen. Ich mache heute keine Textlesung zu Beginn. Wir werden einfach Vers für Vers lesen und dann versuchen, die Bedeutung herauszufinden. Ich lese als ersten Vers Vers 21, also Daniel 11, Vers 21. An seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. Jetzt muss ich noch einmal auf die Verse 18 bis 20 Bezug nehmen. Wir haben ja in Vers 18 gesehen, wie Antiochus der Große, das war der sechste der syrischen Könige, bei seinen Eroberungsfeldzügen von einem Feldherrn, gemeint ist der Römer Lucius Cornelius Cippo, in die Schranken gewiesen wurde. Er musste Griechenland verlassen, er verlor Kleinasien und vor allem musste er 20 Geiseln abgeben. Und unter diesen Geiseln befand sich auch sein jüngster Sohn und sein Name war Antiochus Epiphanes. Und ihm wurde ein hoher Tribut auferlegt damals. Und um diesen Tribut bezahlen zu können, beraubte Antiochus der Große sein eigenes Land. Und bei einem solchen Raubzug kam es zu einer Revolte, bei der Antiochus der Große ermordet wurde. Und nach seinem Tod wurde, wie es üblich war, sein Sohn, der hieß Seleukus der Vierte, Philopator, er wurde König von Syrien. Und auch er musste hohe Steuern eintreiben, um den Tribut zu bezahlen. Und für ihn tat das ein Mann namens Heliodorus. Und dabei kam er nach Jerusalem und wollte dort den Tempelschatz rauben. Aber dieser Raub wurde verhindert. Das kann auch in 2. Makkabäer 3 nachgelesen werden. Und auch Seleukus der Vierte, Philopator, kam um. Aber die Bibel sagt in Vers 20, nicht durch Zorn und nicht im Krieg. Es ging anders, er wurde vergiftet von seinem Steuereintreiber. Dieser erhoffte sich, dadurch selbst an die Macht zu kommen. Und so kommen wir jetzt zu Vers 21. Wir stehen hier im Jahr 175 vor Christus, mehr als 350 Jahre nach Daniels Tod. Und wer das Arbeitsblatt noch hat, es geht hier um die unterste Zeile, die Verse 2 bis 20 haben wir ja angeschaut, das war ein Zeitraum von etwa 270 Jahren. Und in den Versen 21 bis 35 geht es um Ereignisse, die innerhalb von nur 10 Jahren stattfanden. Also legt Gott ein besonderes Augenmerk auf diese Zeit. Und warum das? Eben, weil diese Zeit auf Daniels Volk so großen Einfluss hatte. Darum geht es ja gemäß Daniel 10, Vers 14. Und gleichzeitig wird diese Zeit unmittelbar mit der Zeit des Endes verbunden, in Vers 35. Also sie ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild von dem, was sich in den letzten Tagen ereignen wird. Und in Vers 21 wird beschrieben, wie Antiochus Epiphanes an die Macht kam. Er war ja eine römische Geisel. Aber die Römer ließen ihn zu dieser Zeit frei. Und das geschah durch einen Geiseltausch. Rom forderte dafür den ältesten Sohn von Seleukus IV. Und nahm diesen in Haft und gab dann Antiochus Epiphanes frei. Und Antiochus lebte dann zuerst 3 Jahre in Athen und erst nachdem sein Bruder gestorben war, Seleukus IV., kehrte er nach Syrien zurück. Und Antiochus war das Königtum nicht zugedacht. Er war nur eine verachtete Geisel. Die Söhne seines Bruders, das wären die logischen Thronfolger gewesen. Aber der ältere Sohn, der war in Rom in Geiselhaft und der jüngere Sohn, der war noch ein Kind. Und Antiochus nutzte dieses Vakuum aus und er kam durch Wortgewandtheit, Schlachter übersetzt durch Schmeicheleien, Elberfelder Heucheleien, Luther süße Worte, bedeutet alles etwas dasselbe, so kam er an die Macht. Und er gewann durch seine Reden zuerst die Unterstützung der Römer, das war damals sehr wichtig, dann auch von König Eumenes von Pergamon, also er hatte mächtige Verbündete in anderen Ländern. Und im Land selber heiratete er die Witwe von Seleukus IV. Und er adoptierte den jüngsten Sohn seines Bruders. Und zuerst gab er vor, dass er nur stellvertretend für seinen Neffen regieren würde. Aber in Wahrheit verdrängte er ihn. Einige Quellen meinen, er habe ihn später auch ermordet, das ist aber nicht gesichert. Und so erschlich er sich mit Intrigen und schönen Worten die Königsherrschaft. Ebenfalls ließ Antiochus Epiphanes den Mörder seines Bruders, eben diesen Heliodorus, den Steuereintreiber, hinrichten. Und diese Tat soll ihm den Namen Epiphanes, der Erscheinende, gebracht haben. weil er sich dadurch als der rechtmäßige König erwiesen haben soll. Aber Antiochus reichte das nicht, er selbst gab sich den Namen Theos Epiphanes, also der erscheinende Gott. Und diesen Titel findet man auch auf Münzen jener Zeit, Theos Epiphanes. Und hier haben wir eine erste Parallele zum Antichristen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4 steht, dass er sich selbst als Gott ausgeben wird. Und das tat auch Antiochus Epiphanes. Dann lese ich die Verse 22 bis 24. Und die Streitkräfte, die wie eine Flut daherfahren, werden vor ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden. Dazu auch ein Fürst des Bundes, denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er Betrug verüben und hinaufziehen und mit nur wenig Volk Macht gewinnen. Mitten im Frieden wird er in die fruchtbarsten Gegenden eindringen und tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben. Beute, Raub und Reichtum wird er unter sie verschleudern und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden. Und dies wird eine Zeit lang dauern. Also es ist zuerst die Rede von Streitkräften, die vor ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden. Das bedeutet, dass Antiochus Epiphanes militärisch nicht aufzuhalten war. Gemeint sind hier wohl die Ägypter, die wie von einer Flut weggeschwemmt wurden vor Antiochus. Und dann wird aber auch der Fürst des Bundes erwähnt. Auch er wurde weggeschwemmt und zerbrochen. Und wer ist gemeint mit diesem Fürst des Bundes? Der Bund wird auch in den Versen 28 bis 32 dreimal erwähnt. Und gemeint ist dort der Bund des Gesetzes Moses. Und wer war wohl der Fürst dieses Bundes? Es war der Hohepriester. Es war üblich, sie Fürsten zu nennen, was Aufseher, Vorsteher oder Oberhaupt bedeuten kann. Und in 1. Chronik 24 werden die Hohepriester zum Beispiel die Obersten des Heiligtums genannt, also Fürst des Heiligtums. Und dann kann man sich fragen, gab es eine solche Situation, in der ein Hohepriester weggeschwemmt und zerbrochen wurde? Und ja, die gab es. Und zwar wurde der Hohepriester Onias von Antiochus Epiphanes abgesetzt. Also ein Heide setzte einen Hohepriester Israels ab. Zuerst wurde er nach Antiochia ins Exil gesandt. So wurde er weggeschwemmt. Und 4 Jahre später wurde er dort ermordet. So wurde er zerbrochen. Und dann entstand im Anschluss darauf ein Hickhack um das Hohepriesteramt. Viele versuchten sich dieses Amt durch Freundschaft mit den Syrern oder durch Bestechung zu erschleichen. Und es war ab da Antiochus, der immer wieder hohe Priester einsetzte und absetzte in kurzen Abständen. Wer ihm gerade gelegen kam, wurde eingesetzt und der Alte abgesetzt. Aber Vers 23 und 24 deutet an, dass dies nicht gelang. Der Bund mit Antiochus erwies sich. Nein, jetzt habe ich etwas übersprungen. Also eben Antiochus setzte die Hohepriester ein und ab. Und dann kommen die Verse 23 und 24. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Einige legen diese Verse auf Konflikte mit Ägypten aus. Ich finde es aber passender, wenn wir sie auf Israel beziehen. In Jerusalem gab es damals zu dieser Zeit eine Partei, eine hellenistische Partei, das bedeutet eine griechische freundliche Partei. Ihr Ziel war es, die griechische Kultur neben der Bibel anzunehmen, also beides miteinander. Und Onias setzte sich gegen diese Hellenisierung ein, also gegen die Anpassung an die heidnische Umgebung. Und das führte eben zu seiner Absetzung. Und der Anführer dieser Bewegung, dieser Hellenisierung, war ausgerechnet der Bruder von Onias, dem Hohepriester, ein Mann namens Jason. Und Antiochus setzte genau diesen Mann als neuen hohen Priester ein. Und im Gegensatz dazu versprach Jason dem König, hohe Abgaben zu bezahlen. Und dieser Einfluss der Partei war so stark, dass Antiochus Epiphanes mit dem neuen Fürsten des Bundes einen Bund schloss, sich verbündete mit ihm. Und dieser Bund beinhaltete die Annahme der heidnischen Lebensweise. Und die Juden gingen darauf ein, weil sie hofften, dass sie dadurch ein bequemeres, ein angenehmeres Leben führen konnten. Aber eben Verse 23 und 24 deutet an, dass das nicht gelang. Der Bund mit Antiochus erwies sich als Betrug, als Täuschung. Nach einem Feldzug gegen Ägypten zog Antiochus nach Jerusalem und wollte dort seine Macht festigen. Es war in Jerusalem zu Unruhen gekommen. Wir können uns das vorstellen. Die einen nahmen das an, diese Anpassung an die griechische Kultur. Andere wehrten sich dagegen. Aber Antiochus nahm Jerusalem problemlos ein, weil diese Partei, diese hellenistische Partei der Juden, ihm alle Tore öffnete. Und Antiochus plünderte den Tempel und richtete ein gewaltiges Blutbad an. Aber auch Jason gelang es nicht, dieser Bund, den er geschlossen hatte. Er wurde kurze Zeit später wieder abgesetzt und von Antiochus durch einen anderen bestechlichen Mann, er hieß Menelaos, ersetzt. Ja, dann steht auch noch, dass Antiochus, während äußerlich Frieden herrschte, in Palästina eindrang und die fruchtbarsten Gegenden des Landes einnahm. Und so beutete er Israel aus, mehr als seine Vorfahren. Er schmiedete Pläne gegen die Festungen. Damit ist Jerusalem gemeint. Es litt besonders unter dieser Ausbeutung. Und gleichzeitig steht, dass er Beute, Raub und Reichtum verschleuderte. Luther übersetzt, dass er diese Dinge an seine Leute verteilte. Das bedeutet, er belohnte die hellenistische Partei der Juden mit Geldzuweisungen und mit hohen Ämtern. So war es ein gegenseitiges Sich-Kaufen. Man kaufte die Freundschaft von Antiochus und er kaufte sie wieder zurück. Und auch das erinnert uns an den letzten Bund Israels mit dem Antichristen. Er wird geschlossen, wenn äußerlich alle von Frieden reden. Steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Und auch diesen Bund wird das abgefallene Israel schließen gegen den Widerstand einer Minderheit. Und auch dieser Bund wird vom Antichristen gebrochen werden. Aber wie wunderbar ist der Schluss von Vers 24. Dort steht, es wird eine Zeit lang dauern. Diese Zeit der bösen Pläne von Antiochus war befristet. Es war eine Zeit lang. Genauso wie die noch schlimmere Zeit am Ende befristet sein wird. Es gibt aber auch eine Übertragung auf die Gemeinde in diesen Versen. Ein Bund mit der Welt oder Offenheit gegenüber den heidnischen Einflüssen ist auch für die Gemeinde eine echte Gefahr. Vers 23 redet von einem Zusammengefügtsein mit dem Feind. Hüten wir uns davor. Wenn einige dem Widersacher die Türen öffnen, wie es in Jerusalem geschah, dann führt das zu viel Zerstörung, auch in der Gemeinde, auch heute noch. Wir kommen zu den Versen 25 bis 27, die berichten uns wieder vom Konflikt zwischen Syrien und Ägypten. Ich lese uns Vers 25. Dann wird er seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens aufbieten, mit großer Heeresmacht. Der König des Südens aber wird sich gleichfalls mit großer und sehr starker Heeresmacht zum Krieg rüsten, aber doch nicht standhalten, denn man wird Anschläge gegen ihn planen. Die seine Tafelkost essen, werden seinen Untergang herbeiführen. Und sein Heer wird sich zerstreuen und viele Erschlagene werden fallen. Die beiden Könige aber haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Also hier kommt der König des Südens wieder ins Spiel. Gemeint ist Ptolemäus der VI. Philometor. Er war zu dieser Zeit etwa 16 Jahre alt. Und die beiden Könige veranstalten ein großes Wettrüsten. Antiochus wollte seine Macht ausweiten auf Ägypten und Ptolemäus wollte Teile des im 5. syrischen Krieg verlorenen Gebietes zurückerobern. Und dann begann im Jahr 170 vor Christus der sogenannte 6. syrische Krieg. Und das Ergebnis war zunächst, dass Ägypten in der Schlacht bei Pelusium an der Grenze Ägyptens unterlag. Das Heer von Ptolemäus konnte trotz seiner Größe nicht standhalten. Es brach auseinander und zerstreute sich, wie es Vers 26 antönt. Und die Syrer marschierten daraufhin in Ägypten ein und besetzten große Teile von Unterägypten. Es ist auch die Rede von Anschlägen gegen Ptolemäus, den König des Südens. Auch das hat sich erfüllt. Luther übersetzt, es waren Verrätereien. Und wie sahen diese Verrätereien aus? Die Stadt Alexandria, die von Antiochus Epiphanes nicht erobert werden konnte, rief den jüngeren Bruder von Ptolemäus Philometor zum König aus. Und so wurde Ptolemäus von seinen Vertrauten verraten. Und nach dem Sieg der Syrer kam es zu einem Unterwerfungsvertrag zwischen Antiochus Epiphanes und Ptolemäus Philometor. Also ein Vertrag. Sie setzten sich gemeinsam an einen Tisch und machten Abmachungen. Aber wie es dann in Vers 27 steht, hielten sich beide nicht daran. Der Vertrag bestand aus Lug und Trug. Ihre Herzen dachten nur Böses. Beide waren nicht an einem Frieden interessiert, sondern sie wollten hauptsächlich den anderen täuschen, um ihm zu schaden. Antiochus sollte Ptolemäus wieder zur Macht verhelfen und er tat das nicht. Umgekehrt einigte sich Ptolemäus mit seinem jüngeren Bruder und sie teilten sich die Herrschaft auf. Und das Ergebnis war, dass sich Ptolemäus schon bald wieder gegen Antiochus aufstellte und sogar die Römer um Hilfe bat zu diesem Zweck. Also Lug und Trug, wo man hinschaut. Das Ergebnis war, dieses Sitzen am gemeinsamen Tisch brachte gar nichts. Das Ziel wurde beiderseits nicht erreicht und wir sehen hier, dass menschliche Bündnisse immer früher oder später scheitern, weil sie scheitern am Egoismus des Menschen. Sein böses Herz ist beherrscht vom Vater der Lüge. Durch die Lüge kam die Sünde in die Welt und es muss uns deshalb nicht verwundern, wenn so viel gelogen wird, gerade in der Weltgeschichte und in der Politik. Erst in Offenbarung 21 in der Ewigkeit, dort wird die Lüge endgültig verbannt sein. Dann kann ein neues Zeitalter beginnen. Und Daniel liefert uns auch eine Begründung, warum das nicht gelang. Er sagt, das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Erst mit dem Kommen des Herrn wird dieser Konflikt endgültig beendet werden. Und erst dann wird auch für Israel ein endgültiger, dauerhafter Frieden entstehen. Bis dahin wird es Krieg und Verwüstungen geben, sagt uns Daniel 9, Vers 26. Aber wenn der Herr Jesus regieren wird, dann wird das enden. Und bis dahin können die Nationen toben, Satans Einfluss mag allgegenwärtig sein, aber das Ende ist immer, es wird nicht gelingen. Wir haben es von Lukas gehört am letzten Sonntag, es wird nicht gelingen. Das Ende kommt zur von Gott festgelegten Zeit. Und so kommen wir zu Vers 28. Und er, also Antiochus, wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Und er wird das, was er sich gegen den Heiligen Bund vorgenommen hat, ausführen und wieder in sein Land zurückkehren. Also Antiochus Epiphanes machte viel Beute im Krieg gegen Ägypten. Er hätte gerne auch noch Alexandria eingenommen, aber es gelang ihm nicht. Und er hörte von Unruhen in Syrien und auch in Palästina und deshalb kehrte er in sein Land zurück. Und auf seinem Rückweg kam Antiochus in Jerusalem vorbei. Vermutlich bezieht sich auch das, was hier steht, auch auf die Verse 23 und 24, auf dasselbe Ereignis. Es ist hier die Rede vom Heiligen Bund, damit ist der Bund am Sinai gemeint. Heilig bedeutet abgesondert, geweiht, rein, das war ja Israels Bestimmung, durch das Halten des Bundes von den Völkern abgesondert und für Gott geweiht zu sein. Und wörtlich steht, dass Antiochus sein Herz gegen diesen Bund richtete. Antiochus hatte einen unbändigen Hass gegen die gesetzestreuen Juden, weil sie sich gegen die Hellenisierung stellten und dem Gesetz Gottes treu bleiben wollten. Und er soll bei dieser Gelegenheit ein großes Blutbad unter den Juden angerichtet haben, den Räucheraltar, den Leuchter und weitere Tempelgeräte nach Syrien mitgenommen haben. lese uns dazu etwas aus 1. Makkabäer vor. 1. Makkabäer 1, Vers 21 bis 26. Ich möchte zuerst aber sagen, dass die Makkabäer-Bücher, dass wir die nicht auf eine Stelle mit Gottes Wort stellen dürfen. Sie sind nicht Gottes Wort, aber sie liefern uns doch historisch durchaus interessante und glaubwürdige Berichte. Und so belegen sie auch immer wieder die Erfüllung von Daniel 11. Also es ist wie eine Geschichtsschreibung aus menschlicher Sicht. Und da steht in 1. Makkabäer 1, als aber Antiochus in Ägypten gesiegt hatte und wieder heimzog, im 143. Jahr reiste er durch Israel und kam gen Jerusalem mit einem großen Volk und ging trotzig in das Heiligtum und ließ wegnehmen den goldenen Altar, den Leuchter und was dazugehört, den Tisch darauf, die Schaubrote lagen, die Becher, die Schalen, die goldenen Kellen, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck vorn am Tempel und zerschlug alles und nahm das Silber und Gold und die köstlichen Gefäße und die verborgenen Schätze, so viel er fand, und führte es mit sich in sein Land und ließ viele Leute töten und lästerliche Gebote ausrufen. Da war überall in ganz Israel großes Herzeleid. So berichtet es der Autor der Makkabäer-Bücher. Wir kommen zurück zu unserem Text, die Verse 29 und 30a. Zur bestimmten Zeit wird er wieder gegen den Süden ziehen, aber es wird das zweite Mal nicht mehr gehen wie das vorherige Mal, sondern es werden ihn Kitär-Schiffe angreifen, sodass er entmutigt umkehrt. Also hier geht es darum, dass Antiochus Epiphanes einen weiteren Kriegszug gegen Ägypten startete. Es war wieder zur von Gott bestimmten Zeit, also nichts kann ihn überraschen. Antiochus war zunächst erfolgreich. Ägypten bat um Frieden, es wollte aber der Forderung, den Status quo festzuschreiben, nicht nachkommen. Und dann besetzte Antiochus Epiphanes das Nildelta, er eroberte die Stadt Memphis und er belagerte erneut Alexandria. Aber es steht dann, dass es nicht mehr gehen wird wie das vorherige Mal. Das bedeutet, der Angriff war nicht erfolgreich. Im Gegenteil, er wurde selbst angegriffen, und zwar von Kitär-Schiffen. Und was bedeutet nun das? Kittim war ursprünglich der Name einer Stadt auf Zypern, aber in der Bibel steht es auch ganz allgemein für Europa. Also es geht um eine westliche Militärmacht. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, die übersetzt Kittim mit Romaio, also der Römer. Und was geschah? Die Römer griffen in den Krieg ein. Die Ägypter hatten ja die Römer um Hilfe gebeten, aber diese waren zuerst noch selbst in einen Krieg mit Makedonien verwickelt. Aber nachdem dieser Krieg beendet war, schickten die Römer, wie von Ptolemäus gewünscht, ihre Truppen nach Ägypten, um ein weiteres Vordringen von Syrien zu verhindern. Und Antiochus stand vor Alexandria und da trat ihm der römische Konsul Gaius Popillius entgegen. Und dieses Ereignis, das finden wir auch in der Geschichte, es wurde bekannt als der Tag von Eloisius. Ich lese uns vor, was Wikipedia, also eine weltliche Plattform, darüber schreibt. Popillius überreichte Antiochus grußlos das römische Ultimatum mit den Forderungen nach Abbruch des Krieges und sofortigem Rückzug aus Ägypten. Antiochus bat um Bedenkzeit, aber Popillius zog mit einem Stab einen Kreis um Antiochus und befahl ihm, in diesem Kreis die Antwort auf das Schreiben zu erteilen. Antiochus versuchte sich da rauszuwinden, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Inhalt des Ultimatums zu akzeptieren. Und am 30. Juli 168 vor Christus verließ er Ägypten, entmutigt, gedemütigt und voller Wut. Er musste sich dem Willen der aufstrebenden Weltmacht Rom unterwerfen. Und dann zog er nach Hause. Und wo kam er vorbei? Natürlich in Jerusalem. Und dort lässt er erneut die Juden seinen ganzen Zorn spüren. lese da, wie es weitergeht, Vers 30 in der Mitte. Also er kehrte entmutigt um seinen Zorn an dem heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den heiligen Bund verlassen. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Ja, wenn steht, dass er sich die merkte, Luther übersetzt, dass er die an sich zog, welche den heiligen Bund verließen, dann bedeutet das, dass ihm die liberalen Juden eben hilfreich waren. Sie waren vom Gesetz Moses abgefallen und sie waren bereit, die Hellenisierung im Land voranzutreiben. Und umgekehrt wandte er seinen Zorn gegen den heiligen Bund und damit verbunden gegen diejenigen, die dem Bund mit Gott treu bleiben wollten. Ich möchte kurz etwas zur Politik von Antiochus Epiphanes sagen. Wir haben das schon angedeutet. Er wollte zur Stärkung seiner Macht eine Einheitsreligion und eine Einheitskultur durchsetzen. Ein König, ein Königreich, eine Kultur, eine Religion. Und diese Religion war die Zeusverehrung. Und weil er damit in Israel auf Widerstand stieß, verfolgte er den gläubigen Überrest der Juden. Er verbot die Beschneidung, er verbot die Feste Israels und das Halten des Sabbats bei Todesstrafe. Und viele treue Juden verloren so ihr Leben. Es sollen rund 100.000 gewesen sein. Er ließ auch solche töten, bei denen man das Gesetz fand. Ich möchte auch da wieder aus der Geschichtsschreibung aus 1. Makkabäer 1 eine Passage lesen. Wir sehen hier die vielen Parallelen zu dem, was hier in Daniel 11 geschrieben steht. Und nach 2 Jahren sandte der König einen Steuereintreiber nach Juda. Der kam mit einem großen Kriegsvolk gegen Jerusalem. Und er begehrte, man sollte ihn einlassen, so wollte er keinen Schaden tun. Aber es war eitel Betrug. Da sie ihm nun glaubten und ließen ihn ein, überfiel er die Stadt verräterisch. Und erschlug viel Volk von Israel und plünderte die Stadt und verbrannte die Häuser, riss die Mauern nieder und führte Weib und Kind und Vieh weg und befestigte die Stadt Davids mit starken Mauern und Türmen und sie wurde ihre Burg und besetzte sie mit einem gottlosen Haufen, der allen Mutwillen darauf übte. Sie raubten Waffen und Speise aus der Stadt Jerusalem und schafften's auf die Burg und belagerten da das Heiligtum und lauerten auf die Leute, die in den Tempel gingen und fielen heraus aus der Burg in das Heiligtum, um den Gottesdienst zu wehren und vergossen viel unschuldiges Blut bei dem Heiligtum und entheiligten es. Und Antiochus ließ ein Gebot ausgehen durch sein ganzes Königreich, dass alle Völker zugleich einerlei Gottesdienst halten sollten. Da verließen alle Völker ihre Gesetze und willigten in die Weise des Antiochus ein. Und viele aus Israel willigten auch darein ein und opferten den Götzen und entheiligten den Sabbat. Antiochus sandte auch Briefe gegen Jerusalem und in alle Städte Judas, darin er gebot, dass sie der Heiden Gottesdienst annehmen sollten und die Brandopfer, Speisopfer, Sündopfer im Heiligtum, Sabbate und andere Feste abtun. Und er befahl, dass man das Heiligtum und das heilige Volk Israel entheiligen sollte und ließ Altäre, Tempel und Götzen aufrichten und Saufleisch opfern und andere unreine Tiere. Und die Beschneidung verbot er und gebot, die Leute zu gewöhnen zu allen Gräueln, dass sie Gottes Gesetz und Recht vergessen und andere Weise annehmen sollten. Und wer dem König nicht gehorsam sein würde, den sollte man töten. Dies Gebot ließ er ausgehen durch sein ganzes Königreich und verordnete Hauptleute, die das Volk zwingen sollten, solches zu halten. Und viele vom Volk fielen ab von Gottes Gesetz zu ihnen. Allen Mutwillen trieben sie im Lande und verjagten das Volk Israel, dass es sich verbergen und verstecken musste in den Höhlen als Flüchtige. Im 145. Jahr, am 15. Tag des Monats Chislev, ließ der König Antiochus den Gräuel der Verwüstung auf Gottes Altar setzen und ließ in allen Städten Judas Altäre aufrichten, dass man öffentlich in den Gassen und ein jeder vor seinem Hause räucherte und opferte, und ließ die Bücher des Gesetzes Gottes zerreißen und verbrennen. Und alle, bei denen man die Bücher des Bundes Gottes fand und alle so Gottes Gesetz hielten, totschlagen. Am 25. Tage des Monats opferten sie auf dem Altar, den sie auf den Altar des Herrn gesetzt hatten. Die Weiber, welche ihre Kinder beschnitten, wurden getötet, wie Antiochus geboten hatte. Die Eltern wurden in ihren Häusern erwürgt und die Kinder drinnen aufgehängt. Aber viele vom Volk Israel waren beständig und wollten nichts Unreines essen und ließen sich lieber töten, denn dass sie sich verunreinigten, und wollten nicht vom heiligen Gesetz Gottes abfallen, darum wurden sie umgebracht. Also schlimme Zustände, wenn wir das so lesen. Wir können uns vorstellen, dass viele bereit waren, den Bund mit Gott zu verlassen. Die Kosten waren wirklich sehr hoch. Sie hatten vergessen, dass sie genau deshalb schon einmal ins Verderben gelaufen sind. Ich möchte ein Beispiel lesen aus Jeremia 22, Vers 8 und 9. Es war eine Warnung an das Könighaus Juda kurz vor der Wegführung. Und Jeremia kündete an: Juda, ihr werdet weggeführt werden, die Stadt wird zerstört werden. Und dann schreibt er: Und es werden viele Heiden an dieser Stadt vorüberziehen und einer zum anderen sagen: Warum hat der Herr dieser großen Stadt so etwas angetan? Und man wird antworten: Weil sie den Bund des Herrn, ihres Gottes, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Ja, wir haben vieles gelesen, was Antiochus getan hatte. Er hatte Truppen in Jerusalem stationiert. Er plünderte die Stadt, vor allem am Sabbat, weil man sich dann nicht wehrte. Er ermordete unzählige Juden. Er riss die Stadtmauer nieder und so gewann er die Kontrolle über den Tempelkomplex. Und das ermöglichte ihm eben auch diese Entweihung des Tempels. Das ist das Heiligtum. Er funktionierte den Brandopferaltar um zu einem Zeusaltar. Er ließ sein Schwein darauf opfern, was im Gesetz verboten war. Und dadurch schaffte er auch das tägliche Brandopfer ab und damit verbunden allen Gottesdienst des treuen Israels. Umgekehrt, das haben wir auch in 1. Makkabäer 1 gesehen, stellte er am 15. Dezember 167 vor Christus ein Götzenbild des Zeus auf. Und es soll die Gesichtszüge von Antiochus getragen haben. Theos Antiochus. Antiochus ließ sich als Gott verehren. Und das war der Gräuel der Verwüstung, die Vergottung des Menschen. Wir dürfen diesen Gräuel nicht verwechseln mit dem Gräuel, der am Ende vom Antichristen aufgestellt wird, von dem auch der Herr Jesus spricht in der Ölbergrede. Aber wir sehen deutlich die Parallelen von Antiochus, den man durchaus auch den Antichristen des Alten Testaments bezeichnen kann, zum letzten Antichristen. Beide erheben sich gegen Gott, vergöttern sich selbst, ein Bild zur eigenen Ehre. Und beide verfolgen diejenigen, die dieser Anbetung nicht zustimmen. Antiochus hatte nebst dieser Gewalt eine zweite Taktik. Er verleitete die, welche den Bund mit Gott übertraten durch seine Schmeicheleien, zu diesem Abfall. Sie waren kompromissbereit und stellten sich auf die Seite von Antiochus. Also braucht er neben der Gewalt eben diese Strategie der Schmeichelei, die Verführung. Und diese Dinge sind bis heute auch reale Gefahren für das Volk Gottes. Satan handelt einerseits als brüllender Löwe mit Einschüchterung, aber auch als listige Schlange mit schönen, verführerischen Worten. 2. Thessalonicher 2 spricht von einer wirksamen Kraft der Verführung. Und dagegen hilft eben nur das entschiedene Festhalten am Wort Gottes. Und noch heute entweihen genau diese Dinge das Haus Gottes, die Gemeinde, der Götzendienst, der Abfall vom Wort Gottes, denn die Anpassung an den Gottesdienst dieser Welt, die Ökumene und vor allem die Vergötterung des Menschen, der Humanismus. Ja, und wir finden diese Taten auch in Daniel 8, Vers 9 bis 14. Wir haben das bereits angeschaut. Dort wird es als kleines Horn bezeichnet. Gemeint ist dort ebenfalls Antiochus Epiphanes. Und dort steht auch etwas Interessantes, nämlich wie lange das dauern würde. Es steht dort 2300 Abende und Morgen, also 1150 Tage. Wieder eine genau festgelegte Zeit von Gott. Und nach genau 1150 Tagen gewannen die Makkabäer die Kontrolle über den Tempel zurück. Das Haus Gottes war wieder geweiht und der Berg Zion war befestigt. Und gegen Ende von Daniel 8 finden wir noch eine interessante Information, nämlich dass die Regierung von Antiochus Epiphanes etwas Endzeitliches vorausschattet, etwas, was sich in sehr ähnlicher Weise wiederholen wird. Es wird geschehen, wenn das Maß der Sünde Israels voll sein wird. Dann wird erneut ein solcher König auftreten. Er wird durch Betrug Macht gewinnen, Israel zum Abfall verführen, sich selbst vergöttern lassen. Er wird die Gläubigen verfolgen und viel Verderben anrichten. Und gleichzeitig schattet Antiochus Epiphanes voraus, dass am Ende der Tage erneut ein Feind aus dem Norden ein Verderben in Israel anrichten wird. Er wird in der Bibel der Assyrer oder eben der König des Nordens genannt. Und Syriens Hass gegen Israel blieb bis in unsere Zeit bestehen. Syrien war an allen drei Vernichtungskriegen gegen Israel im 20. Jahrhundert beteiligt. Und die Feindschaft wird noch einmal einen Höhepunkt finden. Da wird Syrien noch einmal gegen Israel vorgehen. Aber der Herr wird zuletzt für sein Volk eintreten. Und damit kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Es gab in all dem Abfall eben auch die Treuen. Und auf sie legen die Verse 32 bis 34 den Fokus. Ich lese Vers 32 in der Mitte bis Vers 34. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Also diese schwere Zeit hatte etwas Gutes. Sie offenbarte die Herzen im Volk Gottes. Und hier wird der Widerstand der Makkabäer geschildert. Sie blieben einerseits fest, also treu ihrem Gott, andererseits handelten sie aus dieser Festigkeit heraus aktiv. Es war der Priester Mattathias und seine fünf Söhne, die diesen Widerstand gegen den Abfall anführten. Wir finden diesen Kampf ausführlich geschildert in den Makkabäerbüchern, eben aus Sicht, aus menschlicher Sicht. Er bekämpfte einerseits die Syrer, andererseits auch die abgefallenen Juden. Und sie hatten Erfolg. Sie zerstörten die Götzenaltäre, sie schlugen die syrischen Heere in verschiedenen Schlachten und sie brachten so Jerusalem wieder unter ihre Kontrolle. Und im Dezember 164 vor Christus weihten sie den Tempel wieder ein. Und daraus entstand dann dieses Fest der Tempelweihe. Und der Herr Jesus war auch an diesem Fest im Winter in Johannes 10. Das nimmt auf dieses Fest eben Bezug. Interessant fand ich, als ich es gelesen habe, dass die Grundlage ihres Widerstandes war, dass sie ihren Gott kannten. Daraus entstanden die Festigkeit und die Bereitschaft zu handeln. Und das Wort kennen hat eine ganz weite Bedeutung, inklusive Vertrautsein mit etwas, verstehen, erfahren, sich intensiv auseinandersetzen und vor allem schließt das Erkennen auch das Handeln ein, das praktische Tun. Und auch heute ist das Kennen unseres Gottes der beste Schutz gegen die Gefahr des Abfalls. Es ist auch die beste Kraftquelle. Während viele sich durch Gewalt oder durch Schmeicheleien zum Abfall verführen ließen oder auch noch lassen, bleiben die Leute, die ihren Gott kennen, treu. Hosea rief Israel auf, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Und wer den Herrn kennt, der wird festbleiben in allen Umständen. Und er wird daraus den Mut zum Handeln finden. Ja, lasst uns danach streben, unseren Herrn besser zu kennen. Es gibt ja auch heute noch diese Treuen, die nicht mit der Masse der Verführung nachgeben. Vers 33 nennt zuerst die Kraft der Unterweisung. Gottesfürchtige Juden, die die Wahrheit kannten und glaubten, riefen ihr Volk auf zur Treue gegenüber Gott. Ich fand das interessant, ich habe in der Vorbereitung diese Makkabäer-Bücher mal gelesen und da sehen wir immer wieder die Verkündigung zur Erinnerung an Gottes Wort, wie er gehandelt hat in der Geschichte. Die Verständigen stehen aber in Vers 33 im Gegensatz zu den vielen, also es war eine Minderheit. Und das Wort verständig bedeutet maskil, wir finden das oft in den Psalmen, es bedeutet verstehen durch aufmerksames Hinsehen und darüber nachdenken. Verständige sind solche, die sich von Gottes Wort belehren lassen, die darüber nachdenken und es als ihre Autorität anerkennen. Und sie haben das Volk unterwiesen. Luther übersetzt, sie haben ihnen zur Einsicht verholfen. Aber es kostet etwas. Diese Verständigen wurden nicht selten, ja, mit dem Tod dafür bestraft. In 2. Makkabäer finden wir einige bewegende Geschichten, wie Juden grausame Torturen auferlegt wurden, um sie zum Abfall von ihrem Gott zu verleiten. Ich möchte uns auch da ein Beispiel lesen. Es ist Menschenwort und trotzdem interessant, was da geschrieben steht, auch gerade über die Festigkeit dieser Menschen, als sie zum Abfall aufgefordert wurden. Es wurden auch 7 Brüder samt ihrer Mutter gefangen und mit Geißeln und Riemen gestäubt und gedrungen vom König, dass sie sollten Schweinefleisch essen, das ihnen im Gesetz verboten war. Da sagte der Älteste unter ihnen also, was willst du viel fragen und von uns wissen? Wir wollen eher sterben, als etwas gegen unser väterliches Gesetz handeln. Da ergrimmte der König und gebot, man solle eilend Pfannen und Kessel über das Feuer setzen. Da man das getan hatte, gebot er, man sollte dem Ältesten die Zunge ausschneiden und Hände und Füße abhauen, dass die anderen Brüder und die Mutter sollten zusehen. Als er nun so verstümmelt war, ließ er ihn zum Feuer führen und in der Pfanne braten. Und da die Flamme allenthalben in die Pfanne schlug, ermahnten sie sich untereinander, samt der Mutter, dass sie unverzagt stürben und sprachen, Gott, der Herr, wird das Recht ansehen und uns gnädig sein, wie Mose in seinem Gesang, darin er ins Angesicht wieder die zeugt, verkündigt und spricht, und seinen Knechten wird er gnädig sein. Wenn man dann weiterliest, wurden alle 7 Söhne aufgefordert, sich vom Wort Gottes loszusagen. Wenn sie es nicht täten, wurden sie ebenfalls gekocht. Und die Mutter, die zuschauen musste, rief sie unter Tränen auf, standhaft zu bleiben, um ewiges Leben zu erhalten. Alle gingen treu in den Tod. Das war der Tod durchs Feuer, den wir hier in Daniel 11 sehen. Andere wurden verschleppt, beraubt oder auf andere Weise getötet. Aber diese Verständigen, sie blieben treu. Und ihre Treue ist bis heute ein Ansporn, im größten Leiden treu zu bleiben. Bedrängnis ist ja eine Tatsache im Wort Gottes, auch für Kinder Gottes. Da kann uns die Treue eben von Gläubigen vergangener Tage eine Hilfe sein. Und das alles steht auch wieder, es dauerte eine Zeit lang. Gott beschränkte diese Zeit. Und so ist alles Leiden der Treuen beschränkt, während ihre Ewigkeit unbeschränkt sein wird. Im Vers 34 ist die Rede, dass sie im Unterliegen ein wenig Hilfe erfahren werden. Luther übersetzt eine kleine Hilfe. Am besten verstehen wir die kleine Hilfe so, dass die Befreiung durch die Makkabäer, welche die Juden damals erlebten, eine kleine Hilfe war. Die Syrer wurden aus dem Land geworfen. Die Juden erlangten ein Stück Freiheit zurück. Sie gewannen die Kontrolle über Jerusalem und vor allem erhielten sie ihren Tempel zurück. Das war die kleine Hilfe. Aber die große Hilfe, die endgültige Hilfe, die wird Israel erst erfahren, wenn der Messias kommen wird und sein Friedensreich aufrichtet. Dann wird alle Drangsal Israels beendet sein. Und Israel wird erkennen, nur ihr Gott kann wirklich retten und helfen. Und so ist jede menschliche Hilfe, auch wenn sie gut gemeint ist und in Abhängigkeit von Gott getan wird, ist eine kleine Hilfe. Das Wort kleine Kraft in Offenbarung 3, Vers, ich weiß den Vers nicht mehr, das ist dasselbe Wort wie hier die kleine Hilfe. Und in Daniel 12, Vers 7 steht, dass zuerst die Kraft Israels gebrochen sein muss und erst dann kommt die große Hilfe. Das war zur Zeit der Makkabäer nicht der Fall. Damals kämpften Menschen und Gott gab eine kleine Hilfe. Und dann steht noch am Ende von Vers 34, dass sich viele heuchlerisch an sie wenden werden, also nicht aufrichtig. Die Siege der Makkabäer zogen natürlich viele pragmatisch denkende Mitläufer an, das können wir uns vorstellen, aber ihre Herzen waren unberührt. Und solche Menschen gibt es bis heute auch in den Gemeinden. Man kann hier viel erleben, man kann vielleicht auch gute Gefühle haben, schöne Predigten hören und so weiter. Man kann sich auch heute heuchlerisch ans Volk Gottes hängen. Aber in Gottes Augen sind solche Anhänger eben Heuchler, Falsche und Betrüger. Und so wollen wir noch den letzten Vers lesen, Vers 35. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Wir haben gerade ein Beispiel gelesen. Es war eine Tatsache, dass viele der Verständigen als Märtyrer sterben mussten, weil sie dem Diktat von Antiochus nicht gefolgt sind. Aber die Verfolgung erreichte ihr Ziel nicht. Statt den gläubigen Überrest auszurotten, fand ein Prozess der Reinigung im Volk Gottes statt. Das ist sehr interessant. Das Wort Läuterung bezeichnet auch das Schmelzen von wertvollen Metallen wie Silber oder Gold. Und die Bibel bezieht das oft auf die Bewährung des Glaubens in Schwierigkeiten. Und das Wort Sichtung, das hier auch erwähnt wird, das bedeutet auch Prüfung. Also viele wurden durch die Verfolgung und durch die Standhaftigkeit der Märtyrer noch entschlossener, das Gesetz zu halten. Die Echten wurden offenbar in diesen Leidenszeiten. Und das hat sich in der Geschichte immer wieder wiederholt. Die Verfolgung oder auch die großen Nöte, das führte nie zur Zerstörung der Gemeinde. Vielmehr wurde sie gereinigt von aller Halbherzigkeit. In solcher Situation gibt es kein sowohl als auch oder nur ein bisschen. Jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht, ob er sich anpasst oder ob er feststeht, auch wenn es alles kostet. Und solche Situationen können zur Reinigung der Gemeinde führen. Am Ende werden die Echten offenbar. Man kann sich vielleicht sogar ein bisschen fragen, ob uns heute solche Situationen sogar etwas fehlen. Das Leiden ist dazu da, dass sich Glaube bewährt und wir uns reinigen. Diese Lehre finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Ich möchte dazu ein Beispiel lesen aus dem Jakobusbrief. Jakobus schreibt auch darüber, Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Heute Morgen habe ich 1. Petrus 1 gelesen, dort schrieb Petrus, dass das Leiden dazu führt, dass sich unser Glaube in der Feuerprobe bewährt, wie Gold und Silber, und uns Lob, Ehre und Herrlichkeit bringt bei der Offenbarung des Herrn Jesus. Ja, kann es sein, dass schwierige Situationen, die wir erleben, Prüfungen, auch ein Ruf zur Reinigung sind? Gemäß Daniel 12, Vers 10 werden diese Sichtung, Reinigung und Läuterung nur die Verständigen verstehen. Die Gottlosen bleiben unberührt davon. Aber uns kann es belehren. Und wie lange wird diese Läuterung, Sichtung und Reinigung Israels dauern? Der Vers sagt es, bis zur Zeit des Endes. Das heißt, die Verfolgung von Gottes Volk dauert bis zur Zeit des Endes. Die Zeit unter Antiochus Epiphanes war grausam, aber es war nicht die Zeit des Endes. Auch unter Antiochus Nachkommen wurde Israel weiter bedrängt und es kam nicht zur Ruhe. Auch spätere Verfolgungen Israels, zum Beispiel durch die Römer oder durch Nazi-Deutschland, sie waren grausam, überaus grausam, aber nicht die Zeit des Endes. Und hier wird plötzlich ein Sprung gemacht von mehr als 2190 Jahren. Ab Vers 35b sind wir in der Zeit der Drangsal Israels. Und von den folgenden Versen hat sich noch kein einziges Wort erfüllt. Und damit wird auch gesagt, der Höhepunkt der Läuterung, Sichtung und Reinigung kommt erst noch für Israel. Lasst uns Zacharia 13 aufschlagen. Zacharia 13, das ist der zweitletzte Prophet im Alten Testament. Zacharia 13, Vers 8 und 9. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Wir sehen in Offenbarung 12, dass Satan selbst Israel verfolgen wird in der letzten Zeit. Zu ihm werden sich der Antichrist gesellen und der letzte König des Nordens. Alle werden die Juden hassen. Die Verfolgung durch Antiochus war nur eine Vorschattung dieser Dinge. Und diese Prüfung wird dazu führen, dass der Überrest Israels den Namen Gottes anrufen und ihn als ihren Gott anerkennen wird. Und erst dann wird Israel die große Hilfe, die endgültige Rettung erfahren. Und diese Verzögerung dauert bis zur bestimmten Zeit. Gott allein legt diesen Zeitpunkt fest. Ja, wir wollen hier zusammenfassen, abschließen. Wir haben eine wichtige Zeit in Israels Geschichte kennengelernt. Israel ist Gott wichtig, weil die Juden Gottes Volk sind und das Land Gottes Land ist. Und diese Geschichte deutet bereits an, was Israel in der Zukunft widerfahren wird. Antiochus ist in seiner Selbsterhebung und in seinem Handeln ein Typus auf den Antichristen. Und gleichzeitig in seiner Bosheit gegen die Juden ein Typus auf den zukünftigen König des Nordens. Und deshalb knüpft Vers 36, wo es um die Endzeit geht, eben direkt an diese Verse 21 bis 35 an. Aber wir wollen uns fragen, was wir aus diesen Ereignissen, aus dieser Geschichtslektion, könnte man sagen, lernen können. Zuerst möchte ich wiederholen, dass Geschichte immer nach Gottes Plan verläuft. Er verkündigt von Anfang an das Ende. Die Bibel ist absolut vertrauenswürdig. Und wie genau sich Daniel 11 erfüllt hat, das kann nicht Zufall sein. Das geht nicht. Das geht nur, weil Gott hier spricht. Befragen wir Gott über die Zukunft. Forschen wir in seinem Wort über die Zukunft. Wer, wenn nicht er, weiß darum? Und er wird die Geschichte zu ihrem Ende führen. Das gilt für Israel, es gilt für alle, die sich gegen Gott auflehnen, aber es gilt auch für dein und für mein Leben. Unser Ziel, das hoffe ich, das bete ich dafür, ist das Reich des Messias, gefolgt von der Ewigkeit in der Gegenwart unseres Herrn und Erlösers. Und so wie sich in Daniel 11 rund 150 Prophetien erfüllt haben, wird sich auch das erfüllen, was uns verheißen ist. Und diese erfüllte Prophetie soll dazu führen, dass wir Gottes Wort Glauben schenken in allem, auch seinem Wort über das ewige Gericht über die Sünder, aber auch über die ewige Errettung der Gläubigen. Es ist genauso wahr wie Daniel 11, 2 bis 35. Sehr schön auch zu sehen, auch alles Böse kann Gottes Pläne nicht verhindern. Gott nutzt es sogar für seine Absichten. Das Böse dieses Weltsystems, wenn die Bosheit sich kumulieren wird, wird zur Bekehrung von Israel führen. Und das Böse wird nicht das letzte Wort haben. Es wird nicht gelingen, haben wir im Vers 27 gelesen. Und mich hat beeindruckt, wie das Böse dieser Welt zu Festigkeit und Treue, zu Läuterung und Reinigung der Gläubigen geführt hat. Mögen wir diesen Blick haben, auch auf das Böse dieser Welt, für schwierige Situationen in unserem Leben. Mögen sie uns dazu führen, uns zu prüfen, uns zu reinigen vor Gott. Ich möchte auch die Frage stellen, wie wir mit Widerstand umgehen, gerade wenn der Gemeinde Gesetze und Ordnungen dieser Welt aufgedrückt werden sollen. So hat es Israel erlebt. Wenn uns geboten wird, wie wir Gottesdienst halten sollen und was wir verkündigen dürfen, aber auch wie wir mit Widerstand aus den eigenen Reihen umgehen. Wir haben das auch schon erlebt. Jerusalem hat es auch erlebt. Erkennen wir das? Sind wir bereit, fest zu bleiben, zu handeln? Das bedeutete damals, gegen das Böse aufzustehen. Und auch wir dürfen uns ganz unserem Herrn zur Verfügung stellen, genau wie es die Makkabäer taten. Gott braucht die Seinen, um seinen Willen umzusetzen. Es war Gottes Ratschluss, aber er brauchte Menschen, schwache menschliche Gefäße, die seinen Willen umsetzten. Ich möchte zum Schluss noch auf die Verständigen hinweisen. Sie werden sehr stark betont in Daniel 11 und 12. Verständige lassen sich von Gott belehren. Sie ordnen die Bedrängnisse richtig ein. Sie lassen zu, dass sie durch Bedrängnisse gereinigt werden. Und sie weisen andere zur Gerechtigkeit. Das ist die Definition von Verständigen aus Daniel 11 und 12. Ich möchte deshalb zum Schluss den Vers lesen aus Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Ja, bist du, bin ich, ein solcher Verständiger, der andere zur Gerechtigkeit weist und der einst wie ein Stern leuchten wird in alle Ewigkeit. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Herr Jesus, danke vielmal für die Zuverlässigkeit von deinem Wort, das wir auch heute Morgen wieder gesehen haben. Ja, wenn wir uns nicht jedes Detail merken können davon, ist es doch einfach bewegend zu sehen, dass du jedes einzelne Wort, das da steht, erfüllt hast. Und mit Sicherheit noch viel präziser, als ich es jetzt auch darlegen konnte. Ich möchte dir Danke sagen dafür, auch für die Beispiel von der Treue und von der Standhaftigkeit, die wir sehen dürfen, gerade auch für das herrliche Wort von den Verständigen, das du geschenkt hast in dieser schlimmen Zeit, ja, wo so viel Brutalität und so viel Abfall herum war. Du hast Verständige gehabt, auch in dieser Zeit, wo festgestanden sind. Und das wollen wir bitten, dass wir auch lernen von dem, auch in dieser Zeit, wo wir drinstehen, dass wir auch solche Verständige sein dürfen, dass wir standhaft sein dürfen, gerade auch in schwierigen Zeiten, gerade auch wenn wir verzweifeln können über die persönlichen Umstände oder über das, was in dieser Welt passiert. Hilf uns, dass wir Zuversicht bewahren, dass wir feststehen, dass wir ja, auf dich schauen in all dem hinein, dass wir solche sind, die dich kennen und dass wir deinem Wort in allem Glauben schenken tun. Ja, wir wollen dich bitten, auch um dein baldige Wiederkommen und dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Ja, stärk du jedes von der Gemeinde, stärk du unseren Glauben, Hilf uns immer wieder auch Gemeinschaft mit dir zu suchen, auch in den kommenden Wochen, und uns erbauen zu lassen durch dein Wort, das absolut wahr und zuverlässig ist. Amen.
Ja, wir sind sehr dankbar für dieses vor die Augen gestellt bekommen von Gottes Handeln, von seiner Zuverlässigkeit, seines Wortes und ja, diese eindrückliche Aussage, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Es ist mir neu wichtig geworden, dass wir das realisieren. Das ist das, was uns beschäftigen muss, dass wir unseren Herrn kennen dürfen. Das, und ihn kennen bedeutet ja, ihn lieben, immer mehr ihn zu lieben, zu lernen. Und dazu ist es dringend nötig, dass wir viel Zeit mit ihm verbringen. Dass wir die Beziehung pflegen zu unserem Herrn und Heiland, zum himmlischen Vater im Gebet, im Wort Gottes. Lasst uns immer wieder ermutigen dazu und ermahnen auch, wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Gott, um ihn zu kennen, um ausgerüstet zu werden, festzubleiben in den Zeiten, die kommen werden. Wir müssen keine Angst haben, wir dürfen in Sicherheit sein bei unserem Gott. Er wird uns durchtragen, was auch immer kommt, wie er auch diese Vorläufe durchgetragen hat. Wie viele Tausende sind durch das gleiche Schicksal gegangen wie die Makkabäer. Aber der Glaube ist umso stärker und unter Sieg unseres Herrn. Lasst uns das Lied singen, das sehr gut passt dazu, 194. Näher, mein Gott, zu dir. Ja, lasst uns noch aufstehen. Ich möchte noch einen Text lesen und zum Schluss beten. Ich lese aus Jesaja 45. Verkündet's, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ja, wir danken dir, du großer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, der du uns Vater geworden bist im Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir durch das Blut Jesus zu deinen Kindern werden durften, dass wir vor dir gerecht dastehen dürfen, im Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und all unsere Schuld und Sünde, die unbezifferbar groß war vor dir und gegen dich, sind wir losgeworden, abgewaschen worden. Wir danken dir, Herr, dass wir jetzt deine Kinder sein dürfen, in deinem Schutz auch weitergehen dürfen. Ich möchte jedes Einzelne deinem Schutz anbefehlen und bitten, Herr, führ uns näher zu dir. Wirke in unseren Herzen diesen großen Durst nach deinem Wort, nach deiner Nähe, dich mehr zu lieben, mehr zu kennen, fest zu sein in dir. Herr, wir danken dir, dass du jedes begleiten möchtest. Du weißt, was kommt in den nächsten Tagen. Du weißt jedes Detail und wir dürfen bei dir geborgen sein. Bewahre unsere Kinder, schütze jedes Einzelne, Herr, von diesem antichristlichen Geist, der so stark geworden ist in dieser Welt. Und wirf uns ganz auf dich, Herr. Wir lieben dich und wir danken dir für deine Gnade. Amen.